Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ich glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam.
Ja, herzlich willkommen bei Fazit. So beginnt der Corona-Werbespot der Bundesregierung. Alter Mann mit Helmut Kohl-Brille erinnert sich an das Jahr 2020, als er jung war, lieber feiern wollte, aber zu Hause auf der Couch liegen blieb.
Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war unsere Waffe.
Wenn Sie diesen Spot noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich ihn am besten mal an auf YouTube. Wir reden nämlich gleich darüber. Außerdem Rückblick auf die Präsidentschaft Trump. Caroline Emke sprach am Abend an der Schaubühne mit zwei US-Journalisten über das Erbe, das Donald Trump politisch und gesellschaftlich hinterlässt. Und wir haben noch eine Bilanz des Fast Forward Festivals für junge Regie in Dresden, natürlich auch verbannt ins Internet. Und wieder mal Corona. Seit gestern sind zwei Werbespots der Bundesregierung freigeschaltet, die von Belustigung über Kopfschütteln bis hin zu Empörung viele Reaktionen auslösen, was ja per se, könnte man sagen, schon mal ein echter Werbeerfolg ist. Da diese Spots eben von politisch ganz oben kommen und Mittel einsetzen, die wir eher so aus der Baumarkt- oder Discounter-Reklame kennen, sprich Massenkultur, und weil sie auch formalästhetisch nicht ganz uninteressant sind, lohnt sich ein näherer Blick. In aller Kürze könnte man sagen, es geht darum, dass junge Nichtstuer auf der Couch zu Helden gekürt werden. Bert Rebhandl ist im Studio Filmkritiker. Wie ist es Ihnen denn mit diesen Videos gegangen?
Ja, ich habe sie auch so wie die meisten wahrscheinlich über meine Timeline auf Twitter gestern zum ersten Mal gesehen, das erste. Und habe auch eigentlich sofort ein bisschen darüber nachzudenken begonnen, denn man hatte im Grunde gar nicht mehr damit gerechnet, dass die Bundesregierung nun auch beginnen würde, so etwas wie Public Relations zu machen für die gute Sache, also für das vernünftige Verhalten jetzt in der momentanen Situation. Und da hat sich offensichtlich jemand tatsächlich ein bisschen was überlegt. Interessant war natürlich dann schon auch gleich einmal die Kommentare dann darunter zu lesen, denn die waren mindestens 50-50, wenn nicht dann doch auch zum größeren Teil ironisch.
Vielleicht zu dem, was da erzählt wird, fand ich erstmal ganz lustig. Opa erzählt vom Krieg, könnte man ja sagen. Und es wird schnell klar, diese Kriegssituation ist der Corona-Winter. Also ein Rückblick aus dem Jahr circa 2060, 70 auf dieses Krisenjahr 2020, als Opa noch ein junger Mann war.
Ganz genau. Also ich glaube, die Bundesregierung hat sich ungefähr Folgendes gedacht: Wenn man mit den jungen Menschen, 22-Jährige werden ja direkt angesprochen, kommunizieren möchte, dann muss das irgendeine Pointe haben, dann muss das auf irgendeine Art einen Witz haben. Und der Witz der Sache, der erste, den man erkennt, ist eben das, dass die Corona-Gegenwart von 2020, in der wir ja mittendrin leben und die wir noch gar nicht historisch einordnen können, schon einmal historisch eingeordnet wird, nämlich als etwas, was man auch in 50 Jahren dann noch als eine große Sache sehen wird. Das können wir allerdings jetzt auch schon ein bisschen abschätzen, dass dem so sein wird. Ich musste an einen Witz denken, der relativ früh in der ersten Phase des Lockdowns schon im Frühling in Österreich aufgetaucht ist. Da gab es ein Bild von dem jungen Bundeskanzler Kurz, der damals noch glaubte, er wäre ein Sieger in der Corona-Bekämpfung. Heute sieht es in Österreich ganz anders aus. Und da sah man diesen Kurz als alten Mann, wo er dann gesagt hat zu den Österreichern, ihr dürft jetzt raus, also in 40 oder 50 Jahren.
Mit okay, so einem das Effekt ist das so ähnlich.
Das, ganz ja. Genau.
Was ich jetzt interessant fand, dass dieser ältere Herr, ist jetzt vielleicht eine total banale Beobachtung, aussieht wie Horst Tappert, und auch dieses Setting, sein Wohnumfeld, könnte eigentlich direkt aus so einer Derrick-Folge stammen, also zeitlich verortet eher so in den 1980er Jahren als in den 2060ern. Und man muss ja vielleicht auch dazu sagen, die Zielgruppe, nämlich die um 20-Jährigen, die kennen Derrick ja gar nicht.
Ja, ich glaube sogar, dass das noch ein bisschen weitergehen könnte mit den Assoziationen. Ich musste ja auch an Siegfried Lowitz denken, also den alten, also eine noch ältere Krimiserie. Und auch ein bisschen an den Dr. Dressler aus der Lindenstraße. Also das Ganze hat schon, und ich glaube auch mit Absicht, so ein bisschen einen öffentlich-rechtlichen Anti-Charme, ja, damit dann eben die Pointe ein bisschen besser rüberkommt, nämlich dass eben die Heldenaufgabe, die derzeit zu tun ist, eben nicht so wie damals, sagen wir, in den Hungerwintern 44, 45, eine ist, wo man tatsächlich eben im Luftschutzkeller darbst und irgendwie Rübensuppe essen muss, sondern man muss ein Couch-Potato sein. Ja. Das ist die Heldenaufgabe. Das ist dann auch eine Pointe gewissermaßen, von der man erwartet, dass junge Leute sie mit einem Grinsen, mit einer ironischen Geste dann gewissermaßen erfüllen. Ja.
Also das, Sie meinen, das macht Sinn, ja, dass das so aussieht, wie es aussieht. Also man könnte jetzt sagen zeitlos oder man könnte auch sagen aus der Zeit gefallen.
Ja, ich glaube, die Zweiteilung der Clips hat, glaube ich, natürlich, das ist eigentlich der Gag, ja, dass es altmodisch anfängt und dann jugendkulturell weitergeht, eben mit diesem sehr deutlichen Schnitt. Mit dem zweiten Film ist ja auch ganz interessant, dass eine asiatische Deutsche oder eine junge Deutsche mit asiatischem Aussehen, muss man genau darauf achten, wie man das heute begrifflich dann auch fast, ja, dass sie gewissermaßen die Frau ist von dem jungen Mann aus dem ersten Clip. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie sich das zueinander verhält. Ist das dasselbe Paar, von dem wir erst jetzt erfahren, dass er eigentlich verheiratet ist, während er ja in dem ersten Clip eigentlich die Zeit des Lockdowns allein verbringt? Ich sehe da ein bisschen einen Widerspruch, da es ja doch derselbe Mann ist. Aber möglicherweise sind das Gags, die noch auf uns zukommen. Vielleicht kommen ja noch dritter, vierter und so weiter. Ja. Genau, aber das ist eine Zweiteilung, die auch ästhetisch eine Zweiteilung ist und der zweite Teil ist gewissermaßen eine Erlösung.
Ich fand, dass dieses Video mit der asiatisch aussehenden Frau sofort Assoziationen auslöst. Alter deutscher Mann hat sich Thai-Mädchen geschnappt.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe diese Assoziation auch gehabt und ich glaube nicht, dass die beabsichtigt sein kann, denn gezeigt werden soll wohl, dass Deutschland 2020 nicht mehr eine rein weiß-männliche Gesellschaft ist. Aber tatsächlich ist diese einer, wie man ja sagt, in England oder in Amerika eine Mail-Order-Braut, also eine Frau, die man sich bestellt hat im Internet oder die man bei einem Urlaub in Thailand kennengelernt hat, was nicht immer nur angenehme Assoziationen sind. Genau, das könnte sich bei missgünstigen Lesern oder Sehern dieses Videos auch einstellen. Gehen wir mal davon aus, dass wir es gutmeinend uns anschauen.
Ja, oder gehen wir davon aus, dass diese Widersprüche erwünscht sind? Also so ein Widerspruch ist ja auch, finde ich, dass das Ganze so ein bisschen mit diesem Soundbed und mit dieser Stimme wie so ein pathosgeladenes Intro eines Hollywood-Schinkens daherkommt. Und das passt ja mit dieser Biederkeit auch überhaupt nicht zusammen.
Genau, das ist ein weiterer Aspekt. Die Musik geht eindeutig in Richtung Helden-Epos. Ja. Die ganze Ästhetik des Interviews geht ein bisschen in Guido Knopp History-Doku-Richtung. Ja. Also ein alter Mann erzählt von den harten
Dingen. Ein Zeitzeuge, ja.
Ja, ein Zeitzeuge, ganz genau. Ja. Und ich musste auch nochmal daran denken, dass die Kanzlerin in ihrer ersten Corona-Adresse diesen Vergleich eben auch gewählt hat. Deutschland, die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde damals viel darüber diskutiert, wie sie es genau gemeint hat. Ich glaube, sie wollte sagen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seit dem sehr schweren Jahr 1945, 46. Und dieser Zeitraum, diese 70 Jahre, die seither vergangen sind, wird jetzt in die Zukunft projiziert und ein Guido Knopp des Jahres 2070, 75, ja.
Den gibt es dann immer noch.
Gibt es dann sicher immer noch, ja. Trotz YouTube und aller anderen Sache würde dann wieder so eine History-Doku machen, ja, und einen letzten Veteranen, der damals eben mit Chips durch diesen Lockdown irgendwie gekommen ist, vor die Kamera kriegen.
So, jetzt haben wir viel über dieses Video oder diese beiden Videos gesprochen. Warum braucht man die?
Ich glaube auch, dass vermutlich einfach in einem Ministerium, in einem zuständigen Ministerium, da jemand eine Idee hatte, dass es nicht reicht, dass immer die Kanzlerin oder wie es ein bisschen weniger gewissermaßen leicht vermittelbar die Kanzlerin mit dem Berliner Bürgermeister, mit Markus Söder da sitzt, ja, und dem ganzen deutschen Volk erklärt, was jetzt in den nächsten 4 Wochen zu tun ist, nämlich so wenig wie möglich oder nichts eben, wie es in diesem Spot eben heißt, ja, sondern in einer modernen Demokratie, in einer Mediendemokratie muss so etwas auch kommuniziert werden, muss das vermittelt werden, bedarf das auch Formate, die auf YouTube funktionieren und dort gehört das ja jetzt auch hin und die auf Twitter sich verlinken lassen und so weiter. Ja. Und dafür ist nun eben dieses Format, dieses 1,5-minütige Video oder diese Videos gemacht worden, relativ spät, auch relativ seltsam bis jetzt, weil es dann doch irgendwie auch die Jugendlichen so ein bisschen hervorhebt. Ja.
Aber die möglicherweise. Bösen. Die Bösen.
Ja, diese Schuldzuweisung.
Oder? Also, die steckt da ja drin. Es ist ein vergiftetes Kompliment eigentlich, oder?
Es ist so ein bisschen ein Versuch, eine Generation ins Boot zu holen, bei der schon auch ein bisschen ein negatives Ressentiment schon aufgetaucht ist in den letzten Monaten. Also die Sachen im Sommer mit diesen Partys in Stuttgart und so weiter, das wird man mit so einem Video nicht einfangen, sondern vielleicht sogar eher noch ein bisschen bestärken. Aber es könnte sein, dass ja noch weitere kommen, die sich dann an weitere, sagen wir jetzt einmal zum Beispiel Weihnachtsmärkler und so weiter wenden. Ja, also an all die Gefahren, die jetzt vor uns stehen, wo Leute möglicherweise auch wiederum sich vergesellschaften wollen.
Der Filmkritiker Bert Rebhandl über Hashtag besondere Helden, den bzw. die Corona-Werbespots der Bundesregierung. Für die Jubiläumsausgabe des Dresdner Festivals Fast Forward konnte es nicht schlimmer kommen. 10-jähriges Bestehen unter Pandemiebedingungen mit der Hälfte der geplanten Gastspiele, das wäre ja noch gegangen. Aber durch den Teil-Lockdown musste dann doch alles ins Internet verlegt werden. Und zwar reduziert, weil ein Teil der technischen Mannschaft in Quarantäne musste. Eigentlich ein herausragendes Theatertreffen in Europa, dieses Fast Forward, meint unser Kritiker Michael Lages. Er hat die Dresdner und ihre Gäste in den vergangenen Tagen begleitet.
Die Hauptrolle hat, wie so oft in diesen Wochen und Monaten, die Webseite des Theaters gespielt. Aufgemöbelt in leicht überambitioniertem Design sollte hier der Kern von Fast Forward gerettet werden, mit durchaus nennenswertem Erfolg. Weil der Dresdner Schauspielintendant Joachim Clement zum Vorstand des Europäischen Theaterverbandes ETC gehört, der European Theatre Convention, versammelt Clements Team immer wieder hochkarätige Gesprächspodien mit europäischer Theaterprominenz und über Theater reden geht ja praktisch immer, auch im Netz und digital. Auch die mehrteilige Lesung des Golem 14 Textes des polnischen Science-Fiction-Philosophen Stanisław Lem gehörte als tägliche Morgenlesung durchaus zu den Highlights des Festivals und bleibt noch länger präsent.
Ich beginne mit einem Gleichnis. Robinson Crusoe hätte, als er sich auf einer unbewohnten Insel wiederfand, zunächst den allseitigen Mangel, in den er geraten war, beklagen können. Sein Kummer aber währte nicht lang. Er begann mit dem, was er vorgefunden hatte, zu wirtschaften und richtete sich am Ende leidlich ein.
Die in Frankreich arbeitende Regisseurin Marion Siefert konnte die mediale Version des eigenen Jeanne d'Arc-Projektes im Livestream zeigen.
Je t'en fous, moi la paix, s'il te plaît.
Mais j'ai plus quoi faire, moi. Je suis toute seule pendant que le con, il est à l'autre bout du monde. Il y a que son boulot qui compte, sa femme et ses gosses, il en a rien à foutre. J'en peux plus.
Mais vas-y, va dormir, je sais pas moi, vite à vie, merde.
Reales Spiel mischt sich hier mit der Präsentation in einem der sogenannten sozialen Netzwerke. Die Fabel vom aufbegehrenden Mädchen Jeanne wird derweil als Familienstreit erzählt. Jeannes Mutter will nicht hinnehmen, dass sich die Tochter komplett in die Netzpräsenz zurückzieht und quasi zum Avatar ihrer selbst wird. Immer wieder versucht sie von außen Kontakt mit dem Mädchen aufzunehmen, das sich dagegen in zunehmendem Furor zur Wehr setzt. Auch die stählerne Kriegerhand einer mittelalterlichen Ritterrüstung trägt sie schon. All das gerät ein wenig monoman und eindimensional, wird aber immerhin zur starken Studie über den Kampf ums eigene Ich. Und tatsächlich wird am Ende auch Applaus aus dem Theater in Paris gestreamt. Die deutsche Regisseurin Barbara Luchner kommt ohne aus. Im Doppelporträt Boulevard de Dresde, Straßburger Platz, mit Alltagspublikum aus den Partnerstädten Dresden und Straßburg, lässt sie von Sehnsüchten erzählen und stellt Fragen. Was wollen sie voneinander wissen?
Ich würde, glaube ich, auch gerne noch mal so von den StraßburgerInnen wissen, ob die auch so dieses Dilemma haben, wie die Stadt so von außen aussieht oder wie sie sich eigentlich darin fühlen.
Je pense que Strasbourg est considérée comme une ville de nantis, de riches.
Donc also je pense es ist que les autres villes françaises se font une idée fausse de Strasbourg. Nur barock und schön und rechts ist.
Schreibtischlampen im An-Aus-Wechselmodus begleiten die Statements. Und über Schlaglichter auf die Realitäten an den beiden Partnerorten kommen die zwei knappen Videosequenzen auch nicht hinaus. Geplant war natürlich mehr. Der junge polnische Regisseur Grzegorz Jaremko hingegen unterzieht Georg Büchners Wojciech einer radikalen Neudeutung.
Dirigent Tambourmajor. Yes, die Wojciech!
Wojcik ist hier der smarte Sänger einer punkigen Nachwuchsband. Und im Kern des Spiels steht das maskuline Machtgefüge der vier Popkerle unter sich. Und wenn Wojcik den Hauptmann rasiert, macht er sich hier an Bein- und Schambehaarung des dominanten Kumpels in der Band zu schaffen. Keine Geliebte gibt's, nur die Mutter, die den Jungen im Hier und Jetzt zu halten versucht, verzweifelt und vergeblich. Aber ist Wojcik wirklich nur ein Männerspiel? Zweifel bleiben, Jaremkos Fantasie hat allerdings mächtig viel Power. Noch studiert der junge Mann in Krakau, verstörendes Talent hat er schon zur Genüge. Und bislang markiert Jaremko den stärksten Moment dieser Festivalausgabe. Die Dresdner haben vor allem gezeigt, dass es weitergehen kann und muss, auch jetzt und irgendwie.
Michael Lages über Fast Forward, das europäische Festival für junge Regie at Work. Am Abend diskutierte die Publizistin Caroline Ehmke mit der New Yorker Autorin Mascha Gessen sowie mit Mosi Secret, ebenfalls Autor und Journalist, über die Ära Trump. Caroline Ehmke kuratiert und moderiert die Veranstaltung Streitraum dort ja schon eine ganze Weile und diesmal war der Abend Quo Vadis Amerika überschrieben. Die große Frage in diesen Tagen, wo die USA hindriften und wo sie in den vergangenen 4 Jahren vielleicht schon hingedriftet sind. Nikolaus Bernau hat für uns die Diskussion im Streaming verfolgt. Haben Sie Neues erfahren?
Nein, richtig Neues war da für diejenigen, die die amerikanischen Debatten intensiv verfolgen, eigentlich nicht drin. Aber es war für alle diejenigen Europäer wirklich interessant, die erstens diese Debatten nicht verfolgen und die mal erleben wollten, was ist so eine dieser Angelegenheiten, die man immer so als die berüchtigte blaue Blase bezeichnet. Weil genau solche Debatten, wie man sie heute Abend erleben konnte, erlebt man seit Jahren immer, sagen wir, auf dem National Public Radio oder den ganzen anderen linken und linksliberalen Sendern. Das heißt, da waren 3 hochgebildete, sehr engagierte, zweifellos selbst links- oder linksliberale Autorinnen, die wunderbar mit der englischen Sprache umgehen können. Das ist ja alleine schon mal eine große Erholung, dass jetzt die Ära Trump in der Beziehung auch mal ein Ende hat, dass man eben nicht mehr so schrecklich mit der englischen Sprache umgeht und die voller Selbstbewusstsein sind, dass sie ganz klar auf der richtigen Seite stehen, moralisch, politisch etc. Und dann auch doch große Zweifel haben, warum versteht die Bevölkerung das eigentlich immer noch nicht, dass das der richtige Weg ist? Also Mosi Secret war da geradezu verzweifelt.
Just really the number of people who voted for Donald Trump was very surprising.
Also es ging immer um die Frage, warum haben so viele Menschen Trump jetzt gewählt? 70 Millionen Wähler hat er nochmal angezogen. Das heißt, nochmal mehr als beim letzten Mal. Und nicht nur Secret fragt sich, wie geht man jetzt mit diesen Menschen um, die ja nicht einfach verschwinden
werden.
Es ging ja auch so um erstarkte Bewegungen, so zumindest war es angekündigt bei der Veranstaltung Black Lives Matter auf der einen, aber auch die Alt-Right-Bewegung. Haben die dazu was gesagt?
Ja, da waren sich ja alle 3 selbstverständlich vollkommen einig, dass das eine wirklich große Gefahr ist, dass die gesamte Gesellschaft so nach rechts gerückt ist. Und Mascha Gessen stellte, was in linksliberalen Kreisen in den USA sehr weit verbreitet ist, geradezu kategorisch fest, dass Trump jetzt mit dem Auswechseln des Verteidigungsministers geradezu versucht hat, einen Putsch zu installieren.
Yes, of course it's an attempted coup.
Aber sie gingen eben auch davon aus, dass das amerikanische Militär und die amerikanischen Institutionen einen solchen Putschversuch widerstehen würden. Während Mosi Secret war wieder ziemlich verzweifelt, weil er sagte, der große Moment der Hoffnung, der im Frühjahr vorhanden war, als eben auf die Demonstrationen von zuerst Schwarzen eben sehr schnell auch viele Weiße reagiert hätten, als Black Lives Matter eben eine Breitenbewegung geworden sei, dass das schon wieder zu Ende ist, dass sich dieser Hoffnungsmoment eigentlich aufgelöst habe innerhalb des letzten halben Jahres.
We really felt like something had changed. Like there was an incredible amount of hope. People left their homes, went out into the pandemic air to protest this murder. And it was mostly white people in most cities and then globally. And so there was this sense that very, very quickly the conversation changed.
Hatten die beiden zugeschalteten Gäste denn auch eine Erklärung für die immer noch hohe Zustimmung für Trump?
Nein, weil wir befinden uns ja in einer kleinen blauen Blase, wie man sie eben in Amerika so oft erlebt. Und diese blauen Blasen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auf die großen Städte konzentrieren und auf die besser ausgebildeten Menschen. Immerhin, Moses Secret deutete es wenigstens mal an, dass es doch irgendwo ein Problem mit dem weiten Land gibt, auf das die Medien erst nach dem Sieg von Donald Trump 2016 überhaupt reagiert hätten, dass sie erst dann entdeckt hätten. Und auch auf die jetzige Corona-Krise gibt es eben völlig unterschiedliche Perspektiven, wie er beschrieb, dass er sagte, er wäre in New York gewesen und in New York wären die Leute gestorben und jeder wäre zu Hause gewesen und die ganze Stadt wäre ausgestorben gewesen und dann wäre er nach Atlanta zu seinen Eltern gekommen und in Atlanta sah es vollkommen anders aus. Da war die Situation in den Vorstädten ganz entspannt. Beide kamen eigentlich zu dem Schluss, lösen kann man das Problem nur, indem das ganze Land zu einem völlig neuen gemeinsamen Realitätsbewusstsein kommt. Nur wie dieses aussehen soll, dafür gab es keine Antwort.
Von US-Amerikanern erwartet man ja immer erstmal Optimismus, egal in welcher Lebenssituation. War das heute Abend auch zu spüren?
Sehr, sehr bedingt. Also Caroline Emke, die ja immerhin in Harvard studiert hat und die sich wahnsinnig gut mit den USA auskennt, die war doch eher pessimistisch und sagte, ja, also das ist eben alles ein ganz großes Problem, was dort herrscht. Moses Secret war letztlich dann doch davon überzeugt, dass die institutionellen Kräfte in den USA dazu führen würden, dass man sich irgendwie auf sich selbst besinnt und zu einer neuen Debattenform finden wird. Aber Masha Gessen bezweifelte, dass das durch die aktuelle oder durch die jetzt gewählte neue Regierung von Joe Biden überhaupt gemacht werden könne. Einfach deswegen, weil er dazu intellektuell gar nicht in der Lage sei, nicht weil er dumm sei, sondern weil er eben seine ganze Karriere durch die Kraft innerhalb der Institutionen gemacht habe und deswegen gar nicht bereit sei, das zu machen, was sie eigentlich forderte, nämlich eine grundlegende Reform und eine grundlegende Debatte über alle Institutionen und alle Aspekte der amerikanischen Gesellschaft. Nur muss man da eben auch ganz klar sagen, genau dafür ist Joe Biden nicht gewählt worden. Das wurde in dieser Debatte eben überhaupt nicht thematisiert, dass Joe Biden vor allem deswegen gewählt wurde, weil er keine Revolution versprochen hat, weil er versprochen hat, wir kommen wieder in den traditionellen amerikanischen Mainstream rein, der doch ein eher konservativer ist. Das heißt, diese Debatte war wirklich interessant, zumindest die erste Stunde lang, weil sie so toll abbildete, wie bewegen sich die amerikanischen Linksliberalen auch so ein bisschen in der eigenen Schüssel immer wieder um sich selbst.
Nikolaus Bernau über einen Diskussionsabend in der Reihe Streiträume mit Caroline Emke, Moses Secret und Masha Gessen über die USA unter Donald Trump.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Am heutigen Internationalen Tag des inhaftierten Schriftstellers hat das internationale PEN-Zentrum an die Schicksale von Schriftstellern und Journalisten erinnert, die in Haft sitzen oder von Haft bedroht sind. Dazu werden in jedem Jahr einige aktuelle Schicksale herausgegriffen. Zwei davon nannte der Generalsekretär vom PEN-Zentrum Deutschland, Heinrich Peukmann, im Deutschlandfunk.
Osman Kavala ist der Türke, das ist ein Mäzen, der fördert kritische Kultur, kritische Literatur. Das gefällt dem türkischen Staatspräsidenten überhaupt nicht. Und der sitzt jetzt schon seit einiger Zeit im Gefängnis und soll jetzt insgesamt lebenslänglich bekommen. Das ist die Strafe, die ihm droht. Dann gibt es Ruki Rabashaya, das ist einer aus Uganda. Der hat sich auch erlaubt, Kritik zu üben an der ugandischen Regierung. Museveni heißt der Diktator da. Und der ist natürlich empört, weil der macht ja alles richtig seit 32 Jahren. Und der steht jetzt auch unter Anklage.
Laut einem Bericht der Welt am Sonntag wollen Uniprofessoren in Deutschland ein Netzwerk zur Unterstützung von Forschern gründen, die aufgrund ihrer Thesen unter Druck geraten. Die Wissenschaftler beklagten nach Angaben der Zeitung mangelnde Meinungsfreiheit, politischen Druck und Einschüchterung an den Hochschulen. Abweichler würden häufig als Bedrohung wahrgenommen, nicht als Bereicherung. In den vergangenen Jahren haben sich nach Angaben der Zeitung Fälle gehäuft, in denen Wissenschaftler daran gehindert wurden, sich wie geplant zu äußern. Fast alle betreffen Fälle, in denen ein Diskurs, der als rechts bezeichnet wird, verhindert werden sollte. Auch der Deutsche Hochschulverband DHV warnt laut Welt am Sonntag vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit an Universitäten. Die Toleranz gegenüber anderen Meinungen würde kleiner, erklärte DHV-Präsident Kempen. In Benin-Stadt in Nigeria sind Pläne für ein neues Kunstmuseum vorgestellt worden. Das berichten der britische Guardian und die FAZ. Der Entwurf für das Gebäude stammt vom britisch-ghanaischen Architekten David Ajay. Es soll Edo Museum of African Art heißen und Kunstschätze des Edo-Volkes aus dem ehemaligen Königreich Benin zeigen. Das neue Museum soll bis 2025 fertiggestellt werden und dann möglichst viele der geraubten Benin-Bronzen zeigen, die sich in britischen, deutschen, US-amerikanischen und neuseeländischen Museen befinden.
Die Kulturnachrichten waren das von Christian Riedel. Enteignung von Kunst- und Kulturgütern, das verbinden wir mit dem Nationalsozialismus, aber auch nach 1945 passierte das in der sowjetisch besetzten Zone und der DDR im großen Stil, landete in Depots oder wurde zwecks Devisenbeschaffung in den Westen verkauft. Es ist eine historische Altlast, deren Erforschung noch eher in den Anfängen steckt und wird spätestens dann zum Problem, wenn die Erben anfangen zu recherchieren und Rückgabeforderungen stellen, so wie es die Wettiner bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden taten. Carsten Probst über ein kaum überschaubares Feld der Provenienzforschung.
Vor 12 Jahren legte der Freistaat Sachsen ein bislang einzigartiges Forschungsprojekt namens Daphne auf, durch das die genaue Herkunft aller Bestände der Kunstsammlungen nun lückenlos aufgeklärt werden sollte. Aber Lückenlosigkeit wird es nicht geben, sagt der Dresdner Sammlungshistoriker Thomas Rudert.
Dass wir unsere inzwischen mehrere Millionen Objekte sehr gut kennen nach 12 Jahren Provenienzforschung, bedeutet allerdings nicht, dass wir für jedes einzelne Objekt wissen, wo es her ist.
Zwischen 1945 und 1949 wurden zehntausende Objekte bei sogenannten Schlossbergungen in der damaligen sowjetisch besetzten Zone in ostdeutsche Museen und Depots gebracht, zum Beispiel ins Dresdner Albertinum. Von dort aus wurden viele Stücke weiterverteilt und bei weitem nicht alles wurde dabei genau aufgelistet.
Unbekannte Herkunft, unbekannte Schlossbergung, unbekannter Dargestellter, unbekannter Künstler, Mitte 18. Jahrhundert irgendein nicht museales Ahnenbild, das für die Familie natürlich extrem wichtig wäre und wo wir wirklich großen Aufwand betreiben, es irgendwie einem Schloss zuzuordnen. Wenn wir da überhaupt keinen Ansatz haben, dann kann es sein, für einen Rest von unter 10%, wo wir nicht wissen, wo die her sind. Und ich fürchte, da werden wir es für einen bestimmten Prozentsatz auch nie rauskriegen.
Ähnliches berichtet Andrea Himpel, Provenienzforscherin und Restauratorin an der Moritzburg in Halle an der Saale. Seit langem versucht sie, etwas Licht in die Herkunft der vielen tausend Stücke zu bringen, die nach 1945 aus enteigneten Herrenhäusern nach Halle gebracht und in der Moritzburg gelagert wurden. Die wenigsten Stücke fanden den Weg in die Sammlungen des dortigen Kunstmuseums. Der Rest stapelte sich über Jahrzehnte unsortiert in Kellern und Kammern und niemand wusste so recht, wohin damit.
Was vorher einfach in diese Moritzburg kam, das wissen wir einfach nicht. Vielleicht wurde es auch einfach vernichtet oder ist verschenkt worden oder man hat sich bedient oder es ist einfach nicht nachzuvollziehen, was mit diesen Stücken passiert ist. Und wir haben auch nicht mal irgendwie einen Namen oder was es sein könnte. Ne?
Die genaue Anzahl der unbekannt in irgendwelchen Depots und Museen gelagerten Kulturgüter aus enteigneten ostdeutschem Alteigentum ist unbekannt. Fragt man Matthias Deinert vom Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg nach einer Provenienzforschung in diesem Bereich, erhält man eine klare Antwort.
Die gibt es nicht.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Während bei der Suche nach jüdischem Alteigentum, das während der NS-Zeit enteignet wurde, politisch gut vernetzte Organisationen wie die Jewish Claims Conference immer ein Auge darauf haben, wie gewissenhaft sich Museen in Deutschland um Restitutionen gestohlener Kunstwerke bemühen, sind die Enteignungen in Ostdeutschland nach 1945 ein innerdeutsches Problem. Wenn es nicht gerade zu Skandalen wie in Dresden kommt, gibt es kaum politischen Druck. Zugleich ist die Forschung schwierig, denn schon zu DDR-Zeiten verlor sich die Spur vieler enteigneter Kunstwerke, wie Uwe Hartmann vom Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg weiß.
Wir haben dann Quellen, dass dann in den 50er Jahren Westberliner Kunsthändler auf Einladung, auf Vermittlung dieser Kulturwaren Export-Import GmbH, glaube ich hieß sie, dann übers Land reisen.
Die DDR-Regierung hielt seinerzeit Museen immer wieder dazu an, Kunstobjekte aus ihren Sammlungen zu verkaufen, auch und gerade in den Westen, um Devisen zu beschaffen.
Und da gibt es dann eben auch erste Klagen von Museumsdirektoren. Ich konnte mich dagegen nicht wehren. Oder sie fragen zurück, mit welcher Legitimation kommen da Leute aus Berlin und wählen hier Sachen aus.
Auch die staatlichen Kunstsammlungen Dresden standen zu DDR-Zeiten unter dem Druck der Devisenbeschaffer, Objekte aus ihren Sammlungen zum Verkauf freizugeben.
Dresden hat unter Generaldirektor Bachmann den etwas schlitzohrigen Beschluss gefasst, diese Wünsche aus dem Außenhandelsministerium und von der Kunst- und Antiquitäten GmbH dadurch zu erfüllen, dass man Schlossbergungsbestände abgibt in den Verkauf, um die eigenen Kernbestände zu schonen. Das ist ethisch natürlich aus heutiger Perspektive hochproblematisch, aber in der damaligen Situation zumindest nachvollziehbar als Entscheidung. Und deswegen haben wir in mehreren Tranchen bis August 1989 mehrere hundert Schlossbergungsbilder in den Verkauf gegeben.
Fest steht, tausende Kulturgüter sind nach 1945 auf verschlungenen Wegen nicht nur in ostdeutsche Sammlungen, sondern auch in den westlichen Kunsthandel gelangt, auch in Museen. Die Kaufverträge dürften rechtskräftig sein, die Dimensionen aber dürften die der NS-Raubgutrecherche zahlenmäßig bei weitem übertreffen.
Carsten Probst über ein unüberschaubares Feld der Provenienzforschung. Georgien war vor 2 Jahren Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Da galt es, etwas zu entdecken, auch neben der Literatur. Denn Georgien ist ja ein Land, das voller Kultur und Tradition steckt, sei es Musik, Essen oder Wein oder die Landschaft. Thomas Franke war jetzt 2 Jahre nach der Buchmesse in Georgiens Hauptstadt Tiflis und hat sich das literarische Leben dort angeschaut.
Es ist still geworden im Schriftstellerhaus in Tiflis.
Normalerweise hätten wir hier bis zu 3 Veranstaltungen am Tag. Workshops und Trainings am Morgen für Übersetzer oder Illustratoren, abends eine Buchpräsentation, einen Vortrag oder eine Ausstellung.
Natascha Lomouri, die Direktorin des Hauses. Es sei normalerweise das Zentrum literarischen Lebens in Tiflis. Bei ihr ist Irene Khogoshvili. Sie hat den Auftritt Georgiens auf der Frankfurter Buchmesse mit vorbereitet. Und sie freut sich auch 2 Jahre später noch, wie gut das gelaufen ist. Immer wieder würden sich Verleger melden, Kontakt halten, sich erkundigen nach frischen literarischen Werken. Vor allem aber habe die Messe Georgien einer breiten deutschen Öffentlichkeit bekannt gemacht.
Georgien ist ein Land mit interessanten kulturellen Prozessen, literarischen Prozessen und einem wichtigen kulturellen Erbe. Nach 2018 und 2019 glaube ich, es gab 45% mehr Touristen aus Deutschland und deutschsprachigen Ländern. Wenn nicht diese Pandemie, wir hätten noch mehr Fortschritte gemacht in diese Richtung, nehme ich an.
Das Haus ist gediegen. Abgelatschte marmorne Böden, getäfelte Wände, hohe Decken, Leuchter, farbige Tapeten. In einem Flur stehen ein ausgestopfter Löwe und ein Tiger. Ein Cognac-Fabrikant hat die Villa 1905 gebaut. Später in der Sowjetunion residierte hier der Schriftstellerverband. Weltruhm erreichte es durch John Steinbeck und Robert Capa. Lomouri führt in einen Raum im Erdgeschoss. Die Möbel sind schwer und aus Holz, dazu Messing, Spiegel. Sowjetischer Art Deko. Hier saßen die amerikanischen Reporter, als sie ihre berühmte Reise durch die Sowjetunion unternahmen. Genüsslich berichtete Steinbeck später, wie sie in Tiflis von Schriftstellern empfangen und mit Essen vollgestopft wurden.
Überhaupt, man ist sehr dankbar und man verehrt sehr die reisenden Schriftsteller, die Georgien oder georgische Literatur oder vor allem Georgien und Tbilisi in der Literatur dargestellt haben und damit haben sie unsterblich gemacht. Und einer der ersten ist Steinbeck.
An anderen Wänden hängen Fotos bekannter georgischer Schriftsteller. Vom Dichter Tizian Tabidze, dem Kunstkritiker und Bildhauer Vahtang Kutetischvili, Michael Javakovic, der vor allem über Verfolgte und Unterdrückte schrieb.
Dichter und Schriftsteller gelten hier in Georgien als Götter. Jeder kennt viele, viele georgische Gedichte auswendig. Wenn Kinder hier sind und herausfinden, dass ihre geliebten Dichter 1937 erschossen wurden, fragen sie mit großen Augen, wirklich, das ist passiert?
Alle 3 Schriftsteller kamen im Jahr des großen Terrors unter dem sowjetischen Tyrannen Stalin ums Leben. Einer brachte sich in diesem Haus um. Das Wissen über die Verbrechen der Stalinzeit ist in Georgien äußerst gering. Schriftsteller allerdings genießen auch heute noch enormes Ansehen, erzählt Natascha Lomouri.
In der Sowjetunion hatten sie größere Autorität, es ist etwas weniger geworden. Aber nehmen wir Dato Turashvili, der hier neben Akamor Chiladze wahrscheinlich am meisten Bücher verkauft und am populärsten ist.
Turashvili schreibt vor allem politische Prosa.
Über ihn kursiert sogar eine Anekdote. Wann immer irgendetwas in Georgien passiert, fragt man, hat Dato Turaschwili sich schon dazu geäußert? Sonst ist es nicht wichtig.
An der prekären Lage auch der erfolgreichen Schriftsteller habe auch die Buchmesse nichts geändert, sagt Irene Rugoschwili.
Man kann vom Schreiben her kaum leben. Ja? Alle unsere modernen Schriftsteller haben einen Job und parallel schreiben sie. Das wurde natürlich nicht besser geworden, aber ich glaube in Europa sogar, wenn es nicht so ein besserer Autor oder Autorin ist, ist fast dieselbe Situation. Aber natürlich, sie wurden populärer geworden und viele Verleger aus verschiedenen Ländern schauen, was ins Deutsch übersetzt wurde. Sie wollen unbedingt denselben Roman oder denselben Autor haben, der schon ins Deutsch übersetzt wurde und der auf der Frankfurter Buchmesse präsent war.
Die Planungen der beiden Frauen reichen weit über die Corona-Pandemie hinaus.
Der Erfolg der Frankfurter Buchmesse war so groß, dass wir danach zu vielen anderen Buchmessen eingeladen wurden. Und zwar nicht als einfacher Teilnehmer, sondern als Ehrengast. Jetzt bereiten wir uns gerade darauf vor, Ehrengast der Pariser Buchmesse 2024 zu sein.
Und dann hilft Literatur über und aus Georgien auch gegen Fernweh.
Stimmen aus der georgischen Literaturszene. Für Fazit war Thomas Franke dort. Tobias Wenzel hat für uns die Feuilletons von morgen gelesen.
Im Streit über ihr Doktorarbeitsplagiat hat Franziska Giffey lange geschwiegen. Nun verkündet sie, auf den Doktortitel zu verzichten. Richtig so? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch. Und der antwortet: Der lausige Lappen, Plagiate auf 75 von 205 Seiten, hat die SPD bereits eine verheißungsvolle Vorsitzende und nun bald auch eine Bürgermeisterkandidatin gekostet. Giffey selbst hat von vornherein auf Herumdoktern gesetzt, statt nüchtern einzuschätzen, dass sie Mist gebaut hat. Fremdmist sogar. Sie hat sich mit fremden Federn geschmückt, also ohne das Fremde zu kennzeichnen, es mit eigenem gemischt. Ums Mischen und Neumischen geht es überhaupt in den Feuilletons vom Montag. Remix der Erinnerung heißt ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie kann man das Gedenken an die Shoah wachhalten, wenn die Zeitzeugen aussterben? Sind Hologramme eine gute Idee? Fragt Viktor Sattler und berichtet davon, wie die KZ-Gedenkstätte Dachau den Einsatz solcher digitalen Zeitzeugen erprobt. Die Zeitzeugen Eva Umlauf und Abba Naor haben für das Projekt 2018 jeweils 1000 Fragen vor der Kamera beantwortet. Seitdem existiert von beiden ein Hologramm, das scheinbar vor der Leinwand in der Luft schwebt. Mit einer 3D-Brille werden die Hände plastisch, wie sie auf den Lehnen eines roten Sessels ruhen, und mit der Zeit werden die Finger ungeduldig, denn der Computer wartet auf Anweisungen, erklärt Sattler. Den Hologrammzeitzeugen kann man Fragen stellen, auf die sie dann antworten. Wenn man deutlich genug spricht, keine Fragen zu Ereignissen nach 2018 stellt und die Technik mitspielt. Durch das Verschwinden der Zeitzeugen breche eine Ära des Remix an, schreibt Sattler. Aus der Fülle an Geschichten, die sie hinterlassen, kann alles ausgewählt, passend gemacht und neu kombiniert werden. So könnten die Hologramme in Zukunft in 4D-Landschaften sitzen oder als Avatar wie ein Menüknopf durch historische Quellen führen. So etwas rufe gerade beim Thema Shoah aber auch Kritik hervor. In den Künsten sei es dagegen weit verbreitet, dass der Remix die Grenzen von Urheberschaft auslote. Aber auch in den Künsten gibt es Kritik am Remix durch künstliche Intelligenz, kurz KI, erfährt man in Michael Morstedts Artikel für die Süddeutsche Zeitung. Künstliche Intelligenz könne nämlich schon selbstständig Popmusik generieren. Wäre es nicht denkbar, so die Kritiker, dass Streamingportale schon bald KI-Songs abspielen und sich so die Tantiemen an die menschlichen Künstler sparen, gibt Morstedt eine Sorge wieder. Jukebox heißt das Programm, mit dem das Forschungsinstitut OpenAI herumexperimentiert. Jukebox erzeuge völlig selbstständig Lieder im Stile von etwa Ella Fitzgerald, Bob Marley oder Elvis Presley. Das Publikum sei allerdings noch nicht von den Ergebnissen begeistert, verrät Michael Morstedt. Schreie der Verdammten, kommentierte etwa ein Nutzer unter die Hörproben. Klingt dämonisch, ein weiterer. Der Guardian spricht dagegen von traurigen Geistern verloren in der Maschine. Wenn der computergenerierte Frank Sinatra über Weihnachtsspaß im Whirlpool singt, ist für viele die Grenze zum Sakrileg weit überschritten. Morstedt kann allerdings die Empörung nicht so recht verstehen. Wo ist der Unterschied zum Remix und zum Sampling? Gibt es nicht auch clevere Kopien, die das Original durchaus auch anreichern? Fragt er und erwähnt, dass ein niederländischer Radiosender einen Artificial Intelligence Song Contest lanciert hat und Forscherteams dementsprechende Lieder generiert haben. Hört man mal nur ebenso rein, lässt sich kaum ein Unterschied zum Material feststellen, das beim Vorbild Eurovision Grand Prix so rumdudelt.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage.